Da sagte der Eremit zum Prinzen: Wer Gefahr scheut, der erreicht seinen Willen nie. Der Prinz nahm dann von dem Eremiten Abschied, betete für ihn und bestieg das Meer auf einem Netz voll trockener Kürbisse. Da kam ein Wind von hinten, trieb ihn vom Land weg und jagte ihn immer weiter bis an das Gebirge Takla, das er nach 3 Tagen erreichte. Er stieg hier an Land und war vor Hunger, Durst und Schmerz wie ein geschlachtetes Huhn. Doch fand er auf dem Berg viele Flüsse und Vögel, die auf Früchte tragenden Bäume sangen. Er trank von diesen Gewässern und aß von den Gewächsen der Erde und den Früchten. Gelobt sei der einzige, allmächtige Gott. Als er weiterging, sah er etwas Weißes leuchten. Und sieh da, es war ein starker, befestigter Palast. Er ging auf die Pforte desselben zu, fand sie aber geschlossen und blieb hier 3 Tage sitzen. Am 4. Tag war die Pforte geöffnet, und es kam ein Mann heraus, der vor dem Prinzen erschrak, als er ihn sah. Er fragte ihn: Wer bist du und wo kommst du her? Der Prinz antwortete: Ich komme von Ispahan, wo ich Handel trieb und machte eine Seereise, bis das Schiff barst, auf dem ich mich befand. Ich aber rettete mich auf einem Brett, und das Schicksal warf mich auf diesen Berg. Als der Mann, der einer der Diener aus dem Palast war, dies hörte, weinte er, umarmte ihn und sagte: Ich bin auch aus Ispahan. Gott sei mit dir, o Freundesduft. Einst kamen fremde Krieger über uns und führten mich gefangen als Beute weg und verkauften mich dem Wesir. Du kannst mich daher als deinen Freund ansehen. Mit diesen Worten führte er ihn zur Tür des Palastes hinein.
Na, mein Junge, das nenne ich mal eine Pyramide, was?
Ja, ganz nett.
Ganz nett? Du spinnst doch. Gegen diesen Schutthaufen von König Unas und seiner Dynastie hat Pharao Cheops jedoch den echten Hammer in den Sand gesetzt. Fast 150 Meter hoch, 230 Meter breit und tief an der Basis. Was für ein Berg aus Stein. Und das seit 4500 Jahren.
Ja, und 200 Jahre nach dem Bau konnte man nur noch 50 Meter hohe Berge aus Schutt für die Ewigkeit aufrechnen.
Vielleicht gingen die Steine aus.
Das glaube ich nicht. Nicht die Steine.
Ja, komm, es wird bald dunkel. Das Auge des Reh versinkt bereits mit seiner Sonnenbarke im Westen. Lass uns mal reinschauen in die Pyramide.
Ist die nicht schon geschlossen für Touristen?
Sind wir denn Touristen? Hier geht's rein. Ja, und da ist ja auch schon dein Führer durch diese Pyramide, Georg. Na, dann lasse ich euch Mädels mal alleine.
Ian? War ja klar. Ich dachte, du wolltest nicht selbst nach Ägypten. Schon alles erledigt in Berlin? Sag mal, ist dir nicht warm in deinen ewig schwarzen Klamotten? Wir sind hier in der Wüste.
Wir sind ja doch vor allem im schwarzen Land, in Kemet, das der schwarzen Kunst, der schwarzen Magie und der Alchemie ihren Namen gab. Da ist es doch die richtige Kluft, oder? Es ergab sich, dass auch ich etwas hier in Ägypten zu erledigen hatte und es passte. Bist du bereit? Dann lass uns runtergehen.
Alle Wege führen also nach Ägypten. Es sieht irgendwie nach einem Showdown aus, was hier abgeht.
Ja, Großes kündigt sich an. Die Dinge klären sich. Du bist offensichtlich tatsächlich der Auserwählte.
Dann sag mir doch mal, was ihr euch von mir erhofft. Außer, dass ich einige historische Rätsel löse.
Einige historische Rätsel? Du bist gut. Das hier ist das größte Rätsel der Menschheit, in dem du dich befindest. Und ich meine nicht allein diese Pyramide des Cheops. Moment. Wir müssen hier hoch. Die große Galerie. Hinauf zur sogenannten Königskammer.
Wow. Eindrucksvoll. Keine Hieroglyphen hier. Tatsächlich.
Ja. Pharao Unas war der Verräter der göttlichen Mysterien. Er ließ das alte Wissen in die Wände seiner Grabkammern ritzen. Hier, in diesem Königsgrab, wurden die magischen Formeln noch ausgesprochen, in Klang und Stimme umgesetzt. Denn nur so hat das Wort im ursprünglichen Sinne auch Macht. Geschriebenes Wort ist außen. Gesprochenes Wort aber ist innen, im Innern deines Kopfes und wirkt dort.
Wie deine Hypnose, Ian? Die Macht über einen anderen Menschen durch gesprochenes Wort? Magisches Wort?
Alles andere als ein Taschenspielertrick, wie du am eigenen Leib erlebt hast. Aber ich wollte dir was zeigen. Hier, schau, doch eine Inschrift.
Aber die ist nicht original, oder? Das ist Tinte?
Ja, Ruß und Gummi Arabicum in Wasser gemischt, für die schwarze Farbe. Für die rote Tinte wurde statt Ruß roter Ocker auf Eisenoxidbasis verwendet. Rate mal, was passierte, wenn die alten ägyptischen Schreiber ihren hölzernen Griffel mit Speichel anfeuchteten, damit die Tinte beim Schreiben besser abglitt.
Ja, schrieb er überwiegend mit schwarzer Tinte, mit Ruß? Dann bekam der Schreiber Wucherungen um den Mund. Schrieb er überwiegend mit roter Tinte, Eisenoxid? Wurde er schlauer?
Uraltes Wissen. Oh ja.
Was bedeuten diese Hieroglyphen? Das Zeichen Iyad kenne ich. Das für Thron darüber auch. Das dritte Zeichen neben dem Thron, eine eckige Schnecke oder was soll das bedeuten? In Rot, mit einem schwarzen Strich durch. Was heißt das?
Die eckige Schnecke stellt den Grundriss einer altägyptischen Hütte dar. Der innere Bereich wird heute arabisch Harim genannt oder Harem, der Bereich der Frauen. Wir nennen es Haus oder Heim, alles Wörter, die mit H beginnen. Und auch diese Hieroglyphe wird lauttechnisch als H ausgesprochen. In diesem Fall wurde es durchgestrichen, soll also ausgespart werden. Das ist also nicht wirklich ägyptisch, das Wort, das hier geschrieben steht, sondern
lateinisch. Thron ohne H. Also Tron. Verdammt, hat das Tron geschrieben, dieser verrückte Hacker?
Sieht so aus. Er war vor seinem Tod hier in Ägypten, das ist bestätigt. Und diese Zeichen hier könnten von ihm sein. Wir können wohl davon ausgehen, dass er als Schreiber keinen Eisenmangel litt. Was denkst du, mein Freund?
Dass ich nicht sicher bin, ob ich wirklich dein Freund sein sollte. Du und dein schwarzer Bruder Tom, der draußen vor der Pyramide auf uns wartet. Ihr treibt grausame Inszenierungen. Irgendwie habt ihr aus den letzten 5.000-6.000 Jahren gelernt, euch nicht mehr gegenseitig zu erschlagen und dafür sterben jetzt andere. Dieser Leo zum Beispiel, der mir ein Freund geworden war. Oder Tron, dessen Freund ich nie werden durfte. Und mich wollt ihr zu eurem Messias machen. Der Letzte hat das auch nicht überlebt.
Glaubst du das wirklich? Du hast die Geschichte von Jesus' Kreuzigung sicher oft gehört. Aber lies sie einmal richtig gründlich durch. Bei Johannes steht sie am detailreichsten beschrieben. Und dann analysiere jedes Wort, das du da liest. Interpretiere es. Schrift ist Wissen. Gesprochenes Wort aber ist ausgeübte Macht. Was meinst du, warum Priester predigen und dir nicht einfach die Bibel zu lesen geben? Was meinst du, warum Radio und Fernsehen dem Buchdruck folgten?
Jesus hat die Kreuzigung überlebt? Wie denn?
Kreislauf stabilisiert mit Essig, den Körper so schnell wie möglich vom Kreuz genommen, dann Wunden versorgt mit Myrrhe und Aloe und sauberen Leinen. So einfach war das. In Ägypten wäre das nicht passiert.
Wieso, was meinst du?
Hier hat man bei den Verstorbenen schnellstmöglich das Gehirn und oder die inneren Organe entfernt. So konnte man sicher sein, dass der Tote ganz gewiss nicht wiederkommt.
Ich denke, die alten Ägypter wollten, dass ihre Mumien wiederkommen, also unsterblich werden.
Falsch. Vor allem wollte der neue Pharao sicher sein, dass der alte Pharao ihm den Thron nicht streitig macht. Daher gingen er und seine Leute auf Nummer sicher und entfernten erstmal alle lebenswichtigen Organe. Anbeten durften die nun auf jeden Fall ungefährlichen Mumien andere. Aber lass uns wieder rausgehen an die frische Luft. Die Sonne müsste bereits untergegangen sein. Jetzt beginnt bald die Lichtshow.